Gladiatoren. Ursprung. Der Ursprung der Gladiatorenkämpfe ist unklar. Viele Forschende vermuten eine religiöse Funktion bei Totenfeiern. Römische Autoren führen die Spiele auf die Etrusker zurück, doch eindeutige Darstellungen fehlen in deren Grabkunst. Wandmalereien aus Paestum in Kampanien zeigen hingegen bereits im 4. Jahrhundert vor Christus bewaffnete Kämpfer und eine mögliche Schiedsrichterfigur. Daher gilt Kampanien als wahrscheinlicher Ursprungsort, damals unter etruskischer Herrschaft. Erste Gladiatorenspiele. Die ersten belegten Gladiatorenspiele in Rom fanden 264 vor Christus statt, organisiert von Decimus Junius Pera und seinem Bruder zum Gedenken an ihren Vater. Auf dem Forum Boarium kämpften drei Sklavenpaare, die aus Kriegsgefangenen stammten. Adlige übernahmen das Vorbild rasch und veranstalteten ähnliche Kämpfe, sogenannte Munera, als Ehrung für Verstorbene. Weil sie nahe an Scheiterhaufen stattfanden, nannte man die Kämpfer Bustuarii, abgeleitet vom lateinischen Bustum für Scheiterhaufen. Der spätere Bericht von Maurus Servius Honoratus spricht von einem Wandel. Statt Menschenopfern ließ man Kämpfe als symbolischen Ersatz vor Gräbern stattfinden. Manche Historiker sehen darin eher eine Darstellung römischer Tugenden wie Mut und Tapferkeit. Anfangs wurden die Spiele von wohlhabenden Privatleuten ausgerichtet, später erkannten Politiker deren Wirkung auf die Volksgunst. Zuschauer standen zunächst dicht gedrängt, da es noch keine Tribünen gab. Gladiatorenkämpfe im 1. Jahrhundert vor Christus. Als die Gladiatorenkämpfe beim römischen Volk immer beliebter wurden und die Zuschauer Unterhaltung als ihr Recht betrachteten, nahmen Umfang und Pracht der Spiele deutlich zu. Bald errichtete man die ersten hölzernen Sitztribünen. Außerdem wurden Tierhetzen, von den Römern Venationes genannt, in das Programm der Munera aufgenommen. Beide Neuerungen entwickelten sich rasch zu festen Bestandteilen der Veranstaltungen. Die Spiele organisierten weiterhin wohlhabende Privatpersonen. Jede Gelegenheit bot ihnen die Chance, durch aufwendige Schauspiele die Gunst der Bevölkerung zu gewinnen. Je außergewöhnlicher das Fest ausfiel, desto höher stieg ihr Ansehen. Überliefert ist, dass Gaius Julius Caesar seine Gladiatoren mit Rüstungen aus Silber ausstatten ließ, um das Publikum zu beeindrucken. Der römische Biograf Suetten schilderte den enormen Aufwand. Caesar bot ein großes Gladiatorenspiel, Theateraufführungen in allen Stadtvierteln mit Schauspielern vieler Sprachen, Vorstellungen im Zirkus, Athletenkämpfe und sogar ein Seegefecht, das die Römer Naumachie nannten. Auf dem Forum kämpften unter anderem Furius Leptinus aus einer prätorischen Familie sowie der frühere Senator und Rechtsgelehrte Quintus Calpenus. Die Tierhetzen dauerten 5 Tage. Den Abschluss bildete ein Gefecht, bei dem 2 Abteilungen mit jeweils 500 Fußsoldaten, 20 Elefanten und 300 Reitern gegeneinander antraten. Gladiatorenkämpfe als öffentliche Aufgabe. Wagenrennen, Theateraufführungen und Tierhetzen bezahlte die Öffentlichkeit. Gladiatorenkämpfe waren bis 44 vor Christus jedoch eine rein private Angelegenheit. Nach der Ermordung Caesars geriet der römische Staat in eine Krise. In diesem Jahr beschlossen die Ädilen erstmals, auch Gladiatorenkämpfe aus öffentlichen Mitteln zu veranstalten. Diese Kämpfe fanden während der Ludi Cerealis statt, dem Fest zu Ehren der Göttin Ceres. Begleitet wurden sie von weiteren Tierhetzen. Gladiatorenkämpfe als kaiserliches Privileg. Augustus machte Gladiatorenkämpfe zu einem Vorrecht des Kaisers. Er schilderte sein Vorgehen so: Ich ließ dreimal in meinem eigenen Namen Gladiatorenspiele ausrichten und fünfmal im Namen meiner Söhne oder Enkel. Bei diesen Kämpfen traten etwa 10.000 Männer an. Tierhetzen mit afrikanischen Raubtieren veranstaltete ich 26 Mal. Dabei wurden ungefähr 3.500 Tiere getötet. Gladiatorenspiele wurden nach und nach ein fester Teil des Kaiserkults, besonders in den Provinzstädten. Senatoren durften zwar noch eigene Spiele abhalten, doch schon 22 vor Christus schrieb Augustus in einem Dekret fest, dass dabei höchstens 120 Gladiatoren kämpfen durften. Gleichzeitig legte er fest, an welchen Tagen solche Spiele zulässig waren. Vom 2. bis zum 8. Dezember. Während der Saturnalien, also zwischen dem 17. und 23. Dezember zur Wintersonnenwende, zum Frühlingsfest Quinquatrus zwischen dem 19. und 23. März. Wer außerhalb dieser Regeln private Gladiatorenkämpfe ansetzte, riskierte den Unmut des Kaisers. Aufwendige Kämpfe blieben insgesamt selten. 354 nach Christus zählte der Festkalender 176 Feiertage. Davon galten 102 dem Theater, 64 den Wagenrennen und nur 10 den Gladiatorenspielen. Gladiatorengattungen. Über viele Jahrhunderte entstanden zahlreiche Typen von Gladiatoren. Ihre Waffen und Rüstungen unterschieden sich oft deutlich. Zu den ältesten Ausrüstungsstücken gehörten ein Schwert, Beinschienen, ein Helm, ein Schild und ein Metallgürtel, der den Lendenschurz festhielt. Fast alle Kämpfer trugen zusätzlich einen Armschutz. Einen Schutz für den Oberkörper setzten sie nur selten ein. Die wichtigsten Gladiatorenarten hießen Samnit, Thraker, Hoplomachus, Murmillo, Retiarier und Sekutor. Am Anfang kämpften die nach Volksgruppen benannten Typen wohl in der Ausrüstung ihrer Herkunftsregion. Später wurde die Bewaffnung immer genauer festgelegt. Der Hoplomachus, vielleicht eine Weiterentwicklung des Samniten, war schwer bewaffnet und trug einen besonders prächtigen Helm. Der Murmillo schmückte seinen Helm mit dem Abbild eines Fisches. Vermutlich trat er zunächst gegen den Retiarier an. Der Retiarier führte ein Netz, einen Armschutz und einen Dreizack. Später wurde der Retiarier meist dem Sekutor gegenübergestellt. Der Helm des Sekutors war rund und glatt, damit sich das Netz des Gegners nicht darin verfing. Neben diesen Haupttypen gab es weitere Formen. Andabates kämpften blind. Der Krupellarius trug eine besonders schwere Rüstung. Die Macaeri führten zwei Dolche. Eques ritten auf Pferden. Essedarier fuhren auf Streitwagen. Es existierten auch Gallier, Laquearier mit einem Lasso, Painiari mit einer Peitsche, Pontari, die auf einer Brücke kämpften, sowie Provocatores. Sagittarius war der Bogenschütze. Skaeva war der Linkshänder, zum Beispiel ein linkskämpfender Sekutor. Der Skissor nutzte eine Röhre mit Klingen am linken Arm, sein möglicher Nachfolger war der Arbelas. Veles waren leicht bewaffnet, Venatores traten gegen wilde Tiere an. Wissen über die Gladiatoren stammt aus alten Texten und aus Inschriften. Hinzu kommen Darstellungen auf Grabsteinen und Fresken sowie kleine Statuen. Viele Erkenntnisse über ihre Waffen verdanken wir den Ausgrabungen von Pompeji. Weibliche Gladiatoren. Caesar starb 44 vor Christus. Kurz darauf traten erstmals Frauen als Gladiatorinnen in Erscheinung. Im British Museum in London liegt ein Relief aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Gefunden wurde es in Halikarnassos, dem heutigen Bodrum in der Türkei. Die Darstellung zeigt zwei Gladiatorinnen. Das Publikum entlässt sie gerade ehrenhaft aus der Arena, allerdings nicht aus der Gladiatorenschule. Ein solches Unentschieden, lateinisch Stantes Missio, war äußerst selten und galt fast als größerer Erfolg als ein normaler Sieg. Die beiden Kämpferinnen sind namentlich überliefert, Amazona und Achilla. Trotz dieser berühmten Abbildung blieben Frauen in der Arena die Ausnahme. Kaiser Nero ließ zwar schon Frauen und sogar Kinder gegeneinander und gegen kleinwüchsige Gegner antreten, doch diese Vorführungen dienten vor allem der Belustigung des Publikums. Der Einsatz weiblicher Gladiatorinnen passte nicht zur Idee, in der Arena römische Tugenden wie Mut, Standhaftigkeit und Siegeswillen zu zeigen. Darum fanden Frauenkämpfe nur wenig Zustimmung. Kaiser Septimius Severus verbot Auftritte von Gladiatorinnen 200 nach Christus. Soziale Herkunft der Gladiatoren. Die ersten Kämpfer waren Sklaven und Kriegsgefangene. Später stellte man vor allem Gefangene, verurteilte Verbrecher, die man Damnatio ad ludum gladiatorium nannte, sowie Sklaven in die Arena. Schon im ersten Jahrhundert vor Christus meldeten sich jedoch auch freie Bürger. Gladiatoren standen rechtlich auf derselben Stufe wie Sklaven. Dennoch wurde der Beruf so attraktiv, dass der Senat den Zustrom mit einem eigenen Gesetz begrenzen wollte. Gegen Ende der Republik soll fast jeder zweite Gladiator zuvor frei gewesen sein. Wer den Schwur leistete, gab seine Freiheit ab. Ein möglicher Grund: Ein Gladiator kämpfte nur einmal bis dreimal pro Jahr, wurde in der übrigen Zeit gut versorgt und konnte manche Bedingungen selbst festlegen. Auch die medizinische Betreuung galt als vorbildlich. Der bekannte Arzt Galenos sammelte einen Teil seines Wissens, während er in der Gladiatorenschule von Pergamon arbeitete. Der Historiker Fickmeier zieht Parallelen zwischen freiwilligen Gladiatoren und Adligen des 19. und 20. Jahrhunderts, die sich der französischen Fremdenlegion anschlossen. Beide Gruppen wollten ihr altes Leben hinter sich lassen. In der Legion, wie einst in der Arena, verlor der frühere Stand seine Bedeutung. Von da an teilten sie ihr Schicksal mit einfachen Menschen und Sklaven, die sie zuvor vielleicht nicht beachtet hätten. Ernährung. Anthropologen des Österreichischen Archäologischen Instituts untersuchten Gladiatorenknochen aus Ephesos. Ihre Analysen zeigen, einige Kämpfer legten gezielt eine Fettschicht an, um Verletzungen abzufedern. Nicht alle waren schlank und muskulös. Ihre Ernährung bestand fast ausschließlich aus Getreide und Bohnen, weshalb sie Getreideknirscher genannt wurden. Häufiger Kariesbefall und hohe Werte von Calcium und Strontium in den Knochen bestätigen auch die überlieferte Praxis, nach dem Training ein Getränk mit pflanzlicher Asche zu trinken. Lebenserwartung eines Gladiators. Der bekannte Gladiatorengruß Ave Caesar, morituri te salutant, ist historisch nur ein einziges Mal belegt. Im Jahr 52 bei einer Naumachie unter Kaiser Claudius, bei der zum Tode verurteilte Sträflinge die Worte riefen, vermutlich in der Hoffnung auf Gnade. Die Formel wurde wohl nie von regulären Gladiatoren verwendet. Ausgebildete Kämpfer hatten bessere Überlebenschancen als verurteilte Sträflinge. In der späten Republik war die Sterblichkeit besonders hoch, da Adlige mit blutigen Spielen politische Sympathien erkauften. Der Dichter Juvenal beschreibt den Einfluss des Publikums. Der Daumen entschied über Leben und Tod. Historiker Georges Will fand bei 100 untersuchten Kämpfen des ersten Jahrhunderts nach Christus eine Todesrate von rund 10%. Das durchschnittliche Sterbealter lag bei 27 Jahren. Markus Junkelmann betont, dass nur erfolgreiche Gladiatoren Grabmäler erhielten. Die meisten starben jung und anonym. Seine Schätzungen zufolge starben viele zwischen 18 und 25 Jahren gewaltsam. Erfahrene und beliebte Kämpfer konnten bei Niederlagen mit Gnade rechnen, was ihren Marktwert steigerte. Ein Grabstein aus Sizilien erzählt von einem Gladiator mit 34 Duellen, von denen er 21 gewann. Nach 4 Niederlagen wurde ihm das Leben geschenkt. Gladiatoren erhielten Anteile an Einnahmen und konnten sich freikaufen. Freigelassene wurden mit dem Rudis geehrt. Viele blieben der Arena als Ausbilder oder Lannister verbunden. In Krisenzeiten, etwa in den Jahren 68 und 69 nach Christus, trainierten sie sogar Soldaten. Auch Angehörige der Oberschicht ließen sich von ihnen unterrichten und manche Gladiatoren arbeiteten als Leibwächter. Gladiatorenschulen. Gladiatoren wurden in besonderen Schulen ausgebildet, den sogenannten Ludi. Bedeutende Ausbildungsstätten standen in Capua sowie in Pompeji, das 79 nach Christus durch einen Vulkanausbruch verschüttet wurde. Eine der größten Schulen befand sich in Ravenna. Fachleute gehen davon aus, dass es insgesamt etwas mehr als 100 solcher Einrichtungen gab. Meist leitete ein Gladiatorenmeister die Schule und besaß sie zugleich. Häufig reisten die Kämpfer als Familie von Stadt zu Stadt. Der Eigentümer der Truppe vermietete seine Gladiatoren an Veranstalter von Spielen. In Rom existierten 4 staatliche Gladiatorenschulen. Die größte Anlage trug den Namen Ludus Magnus und war durch einen Tunnel mit dem später Kolosseum genannten Flavischen Amphitheater verbunden. Die Aufsicht lag bei einem sorgfältig ausgewählten Beamten, der zu den bestbezahlten Vertretern der Verwaltung zählte. Auf diese Weise wollte die Führung das Risiko begrenzen, das von einer kampferprobten, todesmutigen Gruppe ausgehen konnte. Die Ausbilder neuer Rekruten waren meist ehemalige, erfahrene Kämpfer. Sie lehrten die typischen Bewegungsabläufe jeder Waffengattung. Geübt wurde an fest verankerten Pfählen. Schon der Schriftsteller Vegetius beschrieb im 4. Jahrhundert diese Methode, die für Soldaten und Gladiatoren gleichermaßen galt. Die Schüler lernten verschiedene Angriffe und konzentrierten sich vor allem auf den gezielten Stich, weil schon eine wenige Zoll tiefe Wunde tödlich sein konnte. Gewöhnlich trainierten die Gladiatoren mit hölzernen Waffen, die unter Umständen etwas schwerer waren als die später in der Arena eingesetzten. Dieses zusätzliche Gewicht stärkte ihre Ausdauer. Vorbereitungen. Stand ein Munus bevor, wandte sich der Spieleveranstalter, auf Latein Editor genannt, an einen Gladiatorenmeister, den man Lannister nannte. Er erhielt den Auftrag, das Spektakel zu organisieren. Ein Vertrag legte fest, wie viele Gladiatorenpaare antreten sollten. Er beschrieb außerdem das Begleitprogramm, die Dauer der Spiele und die Vergütung. Einige Tage vor dem Beginn des Munus stellte man die Kämpfer öffentlich vor. Für das Publikum war wichtig, welche Paare gegeneinander kämpfen würden, in welcher Reihenfolge die Duelle stattfanden und wie oft jeder Gladiator bereits gesiegt hatte. Am Abend vor den Kämpfen lud man die Gladiatoren zu einem Festbankett ein, bei dem auch Zuschauer anwesend sein durften. Kampf. Der Historiker Markus Junkelmann hebt hervor, dass die Gladiatur ein streng geregelter Kampfsport war. Forensische Untersuchungen an Knochen von Gladiatoren bestätigen das. In der Arena standen 2 Schiedsrichter. Sie legten Pausen ein, wenn die Kämpfer erschöpft waren oder sich Riemen lösten und ahndeten Regelverstöße. Vor allem sollten sie verhindern, dass ein sich ergebender Gladiator weiter angegriffen wurde. Ein Kampf konnte auf 4 Arten enden. Ein Gladiator starb während des Duells. Ein Unterlegener gab auf und wurde auf Wunsch des Publikums oder des Veranstalters hingerichtet. Ein Unterlegener gab auf und wurde vom Publikum oder vom Veranstalter begnadigt. Diese Begnadigung hieß Missio. Beide Kämpfer blieben am Ende stehen. Das Gefecht galt als unentschieden. Diese seltene Form hieß Stantes Missi und brachte beiden Ruhm ein. Schätzungen gehen davon aus, dass nur einer von 8 Gladiatoren in der Arena starb, denn ein Ersatzkämpfer war teuer. Ein geschlagener Gladiator bat um Gnade, indem er den Zeigefinger ausstreckte oder seine Waffen niederlegte. Der Schiedsrichter wandte sich dann an den Veranstalter. Im Kolosseum war das meist der Kaiser, der häufig das Publikum entscheiden ließ. Rief die Menge Mitte oder Missum, durfte der Kämpfer leben. Rief sie Jugula, sollte er sterben. Wahrscheinlich nutzte das Publikum dabei eine Daumengeste, um den Todesstoß zu signalisieren. Der Unterlegene kniete gefasst nieder und erwartete die Klinge, eine Haltung, die man in den Gladiatorenschulen übte. Der Sieger erhielt einen Ölzweig und eine Geldsumme. Er verließ die Arena durch die Porta Sanavivaria, das Tor des Lebens. Der Tote wurde auf einer mit Tüchern bedeckten Bahre durch die Porta Libitinaria hinausgetragen, das Tor der Göttin Venus Libitina, Schutzpatronin von Tod und Bestattung. Beispiele mannhafter Tapferkeit. Die Römer standen den Gladiatoren widersprüchlich gegenüber. In der sozialen Rangordnung lagen Gladiatoren sogar unter Sklaven. Erreichten sie jedoch Siege, wurden sie zu gefeierten Stars. An ihnen bewunderte man Siegeswillen, Todesverachtung und Tapferkeit, Tugenden, die als typisch römisch galten. Für Cicero und Seneca war der gelassen sterbende Gladiator ein Exemplum Virtutis, also ein Vorbild männlicher Tapferkeit. Der Historiker Markus Junkelmann weist darauf hin, dass Cicero seine eigenen Forderungen lebte. In seiner dritten philippischen Rede, mit der er sich gegen den Machtanspruch von Marcus Antonius wandte, rief er das Volk auf: Tapfere Gladiatoren zeigen, wie man würdig untergeht. Das sollen auch wir tun, die wir Herren über alle Länder und Völker sind. Lieber fallen wir ehrenvoll, als in Schande ein Sklavenleben zu führen. Später handelte Cicero nach diesem Ideal. Als Soldaten des Antonius ihn ergriffen, bot er freiwillig seinen Hals dar und starb den sogenannten Gladiatorentod. Von Frauen begehrt. Einige Gladiatoren hatten große weibliche Fangemeinden und galten als sexuell begehrt, obwohl intime Beziehungen zu ihnen als unanständig galten. Das lateinische Wort Gladius, eigentlich ein Stoßschwert, wurde auch als sexuelles Symbol verstanden und prägte den Begriff Gladiator. Graffiti aus Pompeji zeugen von weiblicher Verehrung und Feste vor Kämpfen boten Gelegenheiten für Begegnungen. Derartige Beziehungen sorgten für Skandale, etwa die angebliche Affäre von Faustina oder die bekannte Liebesgeschichte der Senatorengattin Appia mit dem Gladiator Sergiolus, über die der Satiriker Juvenal schrieb. Spartacus oder die Gefahr in der eigenen Stadt. Gladiatoren waren hervorragend ausgebildete und kampferprobte Männer. Sie hatten wenig zu verlieren. Die Römer glaubten lange, dass von ihnen kaum Gefahr ausgehe. Die Kämpfer stammten aus verschiedenen Volksgruppen. Solange ihre Waffen sicher eingeschlossen blieben, fühlten sich die Römer geschützt. Das änderte sich mit einem großen Sklavenaufstand, an dem viele Gladiatoren beteiligt waren. 73 vor Christus entkamen in Capua 80 Gladiatoren aus einer Schule. Bald folgten ihnen zahlreiche Sklaven. Zu Beginn trugen die Geflohenen nur Küchenmesser, weil die Waffenkammer verschlossen war. Doch sie eroberten bald richtige Ausrüstung. Sie schlugen 2 römische Abteilungen und nahmen deren Waffen. Das Sklavenheer stand vor allem unter der Führung von Spartacus. Die ersten Kämpfe gingen zu ihren Gunsten aus, doch der Erfolg hielt nicht an. 71 vor Christus traf die Sklavenarmee im Süden Italiens auf drei römische Heere unter Marcus Licinius Crassus, Gnaeus Pompeius Magnus und Marcus Terentius Varro Lucullus. Spartacus stellte sich Crassus in einer offenen Schlacht. Er verlor und fiel. Fast das ganze Sklavenheer wurde vernichtet. Versprengte Gruppen flohen, doch die Soldaten des näher rückenden Pompeius machten sie nieder. 6000 gefangene Sklaven ließ man später entlang der Via Appia kreuzigen. Die Erinnerung an diesen Aufstand blieb lange wach. Die Römer fürchteten eine neue Erhebung bewaffneter Gladiatoren. Alle Schulen in Rom stellte man deshalb unter die Aufsicht kaiserlicher Beamter, der sogenannten Procuratores. Diese Männer erhielten hohe Gehälter. In Zeiten politischer Krisen brachte man die Gladiatoren aus den Städten fort, um weitere Aufstände zu verhindern. Veranstaltungsorte der Gladiatorenkämpfe. Das Forum Boarium war ein Viehmarkt in der Nähe der Tiberinsel. Dort fanden die ersten Gladiatorenkämpfe statt. Diese Kämpfe waren zu Beginn schlicht und einfach. Bald merkte man jedoch, dass das Forum Romanum mehr Platz bot. Es wurde deshalb zum wichtigsten Ort der Spiele. Seit 264 vor Christus nahm die Zahl der Kämpfe dort stetig zu. Auch in Städten wie Cosa, Paestum und Pompeji gab es solche Vorführungen auf den großen Marktplätzen. Einige Jahre nach der feierlichen Ehrung, die Decimus für seinen Vater veranstaltete, baute man Sitze für die Zuschauer. So konnten sie bequemer zusehen. Um großen Menschenmengen eine gute Sicht zu geben, entstanden in Kampanien feste Amphitheater aus Stein. Diese Bauten wurden bald in vielen Teilen des Römischen Reiches nachgeahmt. Die Stadt Rom selbst besaß lange keinen passenden Ort für Gladiatorenspiele. Das änderte sich erst mit dem Bau des Kolosseums. Dort lag eine weite Fläche, die mit Sand bedeckt war. Diese Sandfläche hieß Arena, denn das lateinische Wort Arena bedeutet Sand. Von den hohen Rängen aus konnten die Bewohner Roms die Kämpfe verfolgen. Vor allem im Osten des Reiches passte man bereits vorhandene griechische Theater an. Man verwandelte sie in Orte für Gladiatorenkämpfe. In Ephesos baute man sogar kleine Arenen in bestehende Stadien ein. Kritik und Ende. Einige römische Kaiser liebten Gladiatorenspiele sehr. Dazu zählten Commodus, Caligula und Claudius. Andere Herrscher standen dem Spektakel eher distanziert gegenüber, zum Beispiel Tiberius, Nero oder Marc Aurel. Marc Aurel untersagte den Einsatz scharfer Waffen in der Arena. Augustus verbot Kämpfe, die erst mit dem Tod eines Gegners enden durften. Entschiedene Gegner gab es jedoch nicht. Kaiserkult und Gladiatorenkampf waren eng miteinander verknüpft. Wer die Spiele ablehnte, stellte damit auch die Autorität des Kaisers in Frage. Für Seneca und auch für Cicero verkörperte der Gladiator, der ruhig und tapfer sein Leben aufs Spiel setzt, klassische römische Tugenden. Viele Menschen nehmen an, dass Philosophen die Spiele rundweg ablehnten. Tatsächlich richtete sich ihre Kritik meist nur gegen die maßlose Blutgier des Publikums und gegen das grausame Rahmenprogramm. Seneca schildert zum Beispiel angeekelt die Hinrichtungen zur Mittagszeit. Dabei mussten Verurteilte ohne jede Schutzwaffe gegeneinander antreten. Er schrieb: Ich erwartete leichte Unterhaltung, doch es war reiner Mord. Die Kämpfer hatten weder Helm noch Schild. Jeder Schlag traf sie. Am Morgen wirft man Löwen und Bären Menschen vor. Am Mittag die Menschen dem Publikum. Der Tod ist der Abschluss. Erst christliche Autoren des 2. und 3. Jahrhunderts übten offene und wirksame Kritik an den Spielen. Sie griffen Argumente der Stoiker auf und verwiesen vor allem auf das biblische Gebot, nicht zu töten. Augustinus von Hippo verglich die Standhaftigkeit der Gladiatoren vor dem Tod mit dem Mut der Christen und rief seine Glaubensgenossen zu einem gladiatorischen Geist auf. Manche Forscher sehen deshalb nicht allein humanitäre Gründe für den Niedergang der Spiele, sondern auch den Wunsch, eine Konkurrenz zum christlichen Glauben zu beseitigen. 325 nach Christus erließ der christlich gesinnte Kaiser Konstantin ein Edikt an die Statthalter der östlichen Provinzen. Darin erklärte er, dass blutige Vorführungen nicht mehr erwünscht seien. Wer bisher als Strafe zum Gladiatorendienst verurteilt worden war, sollte künftig in Bergwerken arbeiten, ohne sein Blut zu vergießen. Trotz dieses Erlasses blieben die sogenannten Munera im gesamten 4. Jahrhundert beliebt. Für Kaiser und hohe Würdenträger boten sie eine wichtige Bühne, um Macht und Großzügigkeit zu zeigen. Die Suche nach Kämpfern wurde jedoch immer schwieriger. 365 untersagte man den Einsatz von Christen. Auch Soldaten und Veteranen durften nicht mehr antreten. Die Kosten stiegen daher spürbar, doch die Tradition hielt an. Der Senator Quintus Aurelius Symmachus berichtet in einem Brief aus 393 nach Christus, dass von den sächsischen Sklaven, die er für ein Fest in Rom gekauft hatte, 29 sich am Vorabend das Leben nahmen, um dem Kampf zu entgehen. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts nach Christus verbot der weströmische Kaiser Honorius die Gladiatorenspiele endgültig. Eine Legende bringt das Verbot mit dem Tod des Mönchs Telemachus in Verbindung, doch diese Geschichte gilt als wenig glaubwürdig. Das Verbot setzte sich zudem nur langsam durch. Noch bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts sind Gladiatoren belegt. Tierhetzen, in den Augen vieler Christen weniger anstößig, fanden mindestens bis zum Ende der Spätantike im 6. Jahrhundert statt und blieben zusammen mit Wagenrennen äußerst beliebt. Der ritualisierte Zweikampf in anderen Epochen. Der niederländische Althistoriker Fick Meyer betont, dass ritualisierte Kämpfe kein ausschließlich antikes Phänomen sind. Beispiele reichen vom mittelalterlichen Gottesurteil und ritterlichen Zweikampf über das Duell vom 16. bis ins 20. Jahrhundert bis hin zum modernen Kampfsport, der trotz fehlender Tötungsabsicht eine ähnliche Faszination ausübt. Ein entscheidender Unterschied, so Markus Junkelmann. Überlebende Gladiatoren waren dem Urteil von Spielleiter und Publikum ausgeliefert, das gezielt über Leben und Tod entschied. Gladiatorenspiele waren eingebettet in blutige Schauspiele mit öffentlichen Hinrichtungen und Tierhetzen. Fick Meyer erinnert daran, dass solche Formen öffentlicher Gewalt bis ins 19. Jahrhundert andauerten. Tierhetzen leben in Stierkämpfen oder illegalen Hundekämpfen bis heute weiter.